Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Interviewfolge des Creationship Podcasts, dein Podcast für deine Liebe und dein Leben Next Level. Wir sind Raimo und Annalena und heute habe ich den wundervollen Sonic im Interview. Er ist einer der Haupt, sage ich mal, Gründer des Begriffes digitales Nomadentum in Deutschland, hat mit der DNX-Konferenz ganz viele Leute inspiriert, dazu wirklich sich auf den Weg zu machen, raus aus dem System, wirklich rein ins Reisen, rein ins Erleben von unterwegs arbeiten. Und wir haben in diesem Podcast-Interview über ganz viel spannende Themen gesprochen. Er ist auch vor knapp 2 Jahren Papa geworden. Es geht ganz viel um Conscious Parenting, es geht ganz viel um Auswandern, es geht darum in neuen Ländern, wie findest du denn dein neues Zuhause, deine neue Homebase? Es geht um Maskulinität, Femininität. Also wir sprechen wirklich über alles eigentlich, kann man sagen. Und dieses Interview ist echt sehr inspirierend. Wir haben 2 Teile aufgenommen, eins in seinem, eins in meinem Podcast. Und ich kann dir dieses Interview nur sehr ans Herz legen, wenn auch du noch mehr aus deiner Box rauskommen willst und dich fragst, was sonst noch möglich ist. Jetzt viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, geilen, spannenden Podcast-Folge im Creationship Podcast. Heute habe ich den wundervollen Sonic hier bei mir im Interview und wir haben gerade schon ein Interview in seinem Podcast aufgenommen. Das heißt, wenn du noch mehr von diesem Gespräch hören willst, dann geh auf jeden Fall in den anderen Podcast. Den Link verlinken wir dir unten. Erstmal ein ganz, ganz großes herzliches Willkommen. So schön, dass du da bist. Ich freue mich einfach, dieses unglaublich spannende Gespräch einfach jetzt hier mit dir weiterführen zu dürfen.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch schon lange darauf gefreut und es ist cool, dass das jetzt endlich mal klappt mit unserer Podcast-Aufnahme. Ich verfolge aus dem Augenwinkel auch immer, was ihr macht und bin da selber auch immer wieder inspiriert. Also Hut ab dafür. Und ja, ich genieße das Gespräch auch total mit jemandem auf Augenhöhe mehr oder weniger über dieses ganze Conscious Parenting-Thema und zu sprechen, ja, und einzuchecken und dann selber auch zu erkennen, was geht noch, vielleicht bei uns, was geht nicht, oder einfach neue Inspiration zu bekommen. Es tut sich ja, fühlt sich einfach gut an, sich darüber auszutauschen.
Ja, danke dir. Bevor wir jetzt einsteigen nochmal in das Conscious Parenting Thema, würde ich gerne noch so ein bisschen so in deine Vergangenheit einmal reinzoomen, weil dich kennt vielleicht noch nicht jeder, auch wenn dich in der Szene wahrscheinlich schon relativ viele Leute kennen. Du hast ja ganz viel den Begriff des digitalen Nomaden zusammen mit deiner Partnerin geprägt. Hast du Lust, uns da mal ein bisschen mitzunehmen auf die Reise? Wie kam es denn eigentlich dazu, dass das Thema digitale Nomadenkonferenz, überhaupt digitales Nomadentum so entstanden ist? Also wo warst du? Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich ein ganz schönes Stück weit zurückreisen.
Ja, naja, ich frage mich gerade, wie weit soll ich ausholen? Das ist eine Geschichte.
Hau mal raus.
Ich versuche es kurz zu halten. Also erstmal ist auch spannend, der Begriff digitales Nomadentum, der war, als wir den quasi dann übernommen haben und benutzt haben, den gab es schon vorher, aber der war super negativ besetzt. Ein bisschen wie die MLM-Leute vielleicht heutzutage, oder da gibt's ja auch Leute, die das nicht so cool finden, diese Multilevel-Marketing-Geschichten. Aber so auch digitales Nomadentum waren dann damals so Dropshipper, die auch viel Scam veranstaltet haben und so, die es da gab. Und auf der anderen Seite haben wir so gedacht, das ist aber genau das, was es am besten beschreibt. Wir arbeiten digital. Man muss auch mal bedenken, es fühlt sich jetzt alles gar nicht so weit weg an, aber vor 10 Jahren, die Technologie, das ist ein Quantensprung gewesen, was seitdem alles passiert ist. Also dank Corona ist es ja jetzt auch völlig Mainstream angekommen und gelernt, wenn da jemand mit dem Laptop im Café sitzt. Aber bei uns war es noch so, dass die Leute überhaupt nicht verstanden haben, was wir da machen. Wir waren da auch nur in Hostels unterwegs, hatten kein großes Budget und wir haben den Leuten immer komplett leid getan, dass wir quasi für unseren Arbeitgeber im Urlaub noch arbeiten mussten. Das dachten die immer. Und das Internet war auch eine absolute Katastrophe. Also es fing gerade erst an, als wir die erste Konferenz machen, 2014. Wir haben ja 2013 so die ersten Gehversuche gemacht mit dem digitalen Nomadentum, dass das Internet dann auch stabiler wurde und besser wurde. Und ja, guck mal, wo wir jetzt stehen. Wir haben einen guten Kumpel, den Alex von Kopangan, der baut gerne Sandburgen und hat super viele Talente, ist auch ein geiler Koch und der ist jetzt gerade bei einem Kumpel in Bali und der hat mir heute erzählt, der hat ein digitales Nomadenvisum bekommen auf Bali. Das war damals so, das war so unsere Riesenvision, die wir mal gesponnen hatten und davon ist jetzt so viel in der Realität angekommen. Aber ja, wie kam das? Also wir haben beide einen Online-Background, ich noch ein bisschen mehr als Ciara und haben uns bei StepStone kennengelernt, der Online-Jobbörse in Düsseldorf, im deutschen Büro quasi von StepStone. Und da habe ich das Online-Marketing gemacht und sie hat die Events gemacht. Also es war schon eine super Kombi, zumal ich dann auch krass. Noch eine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann vorher gemacht hatte in Münster, wo ich studiert habe, aber das Studium nicht zu Ende absolviert habe und glücklicherweise dann in der Eventagentur eine Ausbildung machen durfte und damit meinen ersten Abschluss hatte. Und die Arbeit in dieser Eventagentur, Public Events heißt sie, die war schon immer sehr fokussiert auf Online, genau, auf Online-Marketing. Ne? Die haben so Abi-Reisen veranstaltet. Das war einer der größten Abi-Reiseveranstalter. So Sauftour nach Lorette und so weiter. Ne? Das war Abitur, das war deren Marke und die hatten noch mehrere Marken. Da ging es dann darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen im Internet. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das, damals war es noch super erklärungsbedürftig und ich bin dann mal zu meinem Chef, habe gesagt, nimm doch mal bitte ein Testbudget in die Hand, ich habe hier einen Google AdWords Gutschein, ich kann das auch alles aufsetzen für uns. Und wir gucken einfach mal, ob wir noch mehr Katalogbestellungen generieren können, weil so das Hauptverkaufsmedium war dann so ein Katalog und so. Und da habe ich so meine ersten Schritte im Online-Marketing gemacht und darüber dann auch die Yara kennengelernt, weil ich bei Stepson auch Online-Marketing gemacht habe, sind dann in die Berliner Startup-Welt gewechselt, weil es immer so ein Ziel gewesen ist. Ich hatte auch schon immer Bock auf Wachstum, wollte noch mehr lernen. Und da lag es dann irgendwann auf der Hand, dass wir uns auch selbstständig machen können. Wenn so die ganze Stadt, die ganze Startup-Szene immer darüber redet, was ist das nächste große Ding. Und wir waren auch viel auf Startup-Events und hatten dann irgendwann auch den Mut, nachdem wir selber an 3-4 Startups noch gearbeitet haben, mein eigenes Ding zu starten. Also es war eher ich. Und sie wollte aber nicht mehr in einem 9-to-5 in einer Festanstellung sein und einfach nur weg aus einem Büro und hat dann quasi die nächstbeste Option angenommen und sich für die AIDA beworben, für so ein Kreuzfahrtschiff. Sie wollte einfach nur reisen und wollte da dann die Tagesausflüge organisieren als Eventmanager. Und bevor sie hat dann auch eine Zusage bekommen, und bevor sie aufs Schiff gegangen ist, war, glaube ich, noch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr Luft. Und dann sind wir zusammen auf Reise gegangen, quasi auf Sabbatical. Und ich habe versucht, von unterwegs quasi mein Business aufzubauen. Und ich hatte auch eine schwierige Zeit, damit klarzukommen, dass sie dann auf dem Schiff ist und wir uns dann nicht mehr so oft sehen und habe eigentlich keine guten Aussichten auch für unsere Beziehung gesehen, wenn sie das wirklich durchzieht. Auf der anderen Seite habe ich ihr nie Steine in den Weg gelegt, habe gesagt, wenn das dein Wunsch ist, dann mach das, dann supporte ich dich auch. Und glücklicherweise hat quasi das digitale Nomadentum dann uns beiden gezeigt, wir können auch von unterwegs Geld verdienen und generieren. Und das war damals so die große Phase der Reiseblogs. Es gab die Conny Bisalski mit Planet Backpack, die war eine Koryphäe. Und dann gab es noch ein paar andere von Patrick Hund und Sebastian Cannabis. Und wir waren auch ziemlich früh am Start mit Travelicia. Und sie, die Yara, hatte so das ganze Wissen aus, ich glaube, 5 oder 10 Jahren Backpacking vorher angesammelt und hatte also diesen ganzen Content im Kopf und ich wusste, wie man das online-mäßig aufsetzt. Und dann auch Affiliate-Links zum Beispiel einbaut zu Amazon oder so, dass der Hotseller war dann eine DKB-Kreditkarte, die kostenlos war für die Kunden und wir haben dann 50 Euro pro Lead bekommen. Das ist echt viel, war. Wir hatten so eine High-Traffic-Webseite bis zu, ich weiß nicht mehr, 50.000 Besucher pro Monat, was relativ einfach in den Google-Rankings dann noch weit oben zu stehen, weil damals noch nicht so viel Competition war und ich wusste, wie so Link-Building funktioniert hat und damals war es noch super trivial und rudimentär über in so Kommentaren auf anderen Blogs, hast du dann einen Backlink generiert und so weiter. Also da haben wir es dann geschafft, die ersten Einnahmen zu generieren und das war für uns der Start des digitalen Nomadentums 2013 und dann haben wir gedacht, es muss doch viel mehr Leute geben, die das auch machen. Es funktioniert so. Ne? Und wir konnten es einfach nicht begreifen, dass da nicht mehr Leute draußen waren und darüber gesprochen haben. Und das waren aber nur ein paar Techies, die es gemacht haben. Es gab kaum deutsche Webseiten dazu. Es gab von Per Wandinger, der ist so eine alte Koryphäe, so eine mega Oldschool-Website, selbstständig-im-netz.de, das gab's. Also es war alles noch so super in den Kinderschuhen. Wir haben das erste Digital-Nomaden-Meetup quasi in Berlin veranstaltet. Das waren 8 oder 10 Leute, die gekommen sind. Das waren die Speaker von der ersten Konferenz quasi, weil wir haben in Deutschland nicht zusammentrommeln können, die das gemacht haben, ja, und dann kam eins zum anderen und wir haben wahrscheinlich dann genau den Zahn der Zeit getroffen, dass so die Welt ready war für das Thema und wir haben einfach nur, waren so auf so einer Welle der Begeisterung gefühlt, also es hat nicht alles funktioniert, was wir gemacht haben, aber vieles hat funktioniert und es war auf jeden Fall eine wilde Reise.
Wow, ja, danke, das war mega spannend mal zu hören, wie der Anfang war und da wart ihr ja wirklich auch, ja, krasse Vorreiter, wie du gesagt hast, auch einfach so den Zahn der Zeit zu treffen, mutig zu sein, zu sagen, okay, dann kommen halt nur ein paar Leute, ich mach's trotzdem. Aber du darfst dann mit ein paar Leuten anfangen, damit du halt irgendwann halt den Zahn der Zeit halt dann mit einer vollen Halle hast. Ne?
Ja. Ja, wir haben ja schon gemerkt, wir haben dann angefangen auf Facebook zu posten, damals gab es noch keinen Instagram oder es war auf jeden Fall super, also nicht populär. Keiner genutzt, alles lief über Facebook. Und wir haben schon gemerkt, da kam dann Interesse von den Leuten, aber auch viel Skepsis, also gerade aus dem deutschsprachigen Raum, so funktioniert das denn wirklich? Was wollt ihr uns denn hier verkaufen? So, was ist der größte Plan dahinter? Seid ihr das wirklich oder seid ihr eine Kunstfigur? Das klingt alles so gut, um wahr zu sein. Also so super viel Zweifel und Skepsis. Da haben wir gesagt, am einfachsten ist wahrscheinlich, wir machen ein Event, gehen auf die Bühne. Und ich glaube, das hat die DMX bis zuletzt ausgezeichnet, dass wir immer super ehrlich und transparent über alles gesprochen haben und super authentisch gewesen sind, über die Downsides gesprochen haben und erzählen einfach aus unserem Leben, aus unserem Alltag und wie wir das aufsetzen und was es für Businessmodelle gibt. Später wurde es ja immer größer und wir haben Workshops gemacht und haben dann auch immer gesehen, dass so die Qualität von dem Event ziemlich hochgehalten wurde. Es gab zum Beispiel eine No-Pitch-Policy. Keiner durfte bei uns auf dem Event seine eigenen Produkte pitchen, weil die Leute gelangweilt waren dann mittlerweile von, glaube ich. Wir haben vielen Speakern die Slides dann auch rausgenommen, wo sie dann pitchen wollten. Und wir haben immer gesagt, wenn du gut bist, die gucken eh, wer du bist, finden deine Website. Wir hatten ja auch verlinkt auf unserer Website. Und dann kannst du darüber auch Leads generieren. Also es hat echt viel Spaß gemacht, war eine geile Reise.
Ja, danke dir fürs Teilen. Mega spannend. Ihr habt ja jetzt ein paar Wohnorte, sage ich mal. Ich glaube, Brasilien und Thailand auch, oder?
Ja, also wir haben in Thailand das Thai-Elite-Visum. Das läuft aber bald aus, 25. Ja, 5 Jahre war das gültig. Das heißt, da können wir jetzt so lange bleiben, wie wir wollen. Aber das funktioniert, glaube ich, immer noch gut über Visa-Runs. Aber damals lag das irgendwie auf der Hand. Wir hatten noch kein Kind. Wir haben ein Haus gebaut auf Koh Phangan und dachten so, das ist eine unserer Bases, sagt man so in der Nomad-Szene. Und haben mehrere Homebases, also in Thailand, aber leider, oder auf der anderen Seite ist mein das Universum, macht einfach das, was es macht. Und oftmals weiß man ja selber nicht, wofür es gut war, aber unser Haus ist nicht sehr childproof und babyproof, also auf so einem Berg und es ist auch schwer, da zu kommen und mit so einem offenen Infinity-Pool und so, sodass wir uns entschieden haben, es macht keinen Sinn, mit dem Rio da jetzt in dem Alter hinzugehen. Und auf der anderen Seite hatten wir super viel Glück, weil wir genau richtig investiert haben. Auf Koh Phangan gab es ja dann auch so einen mega Boom, gerade während Corona. Der Vibe hat sich, glaube ich, auch stark geändert. Das sagen alle Leute, die noch auf der Insel sind. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch unsere Wahl-Homebase, ob wir das noch fühlen würden. Vielleicht probieren wir es nächsten Winter aus. Aber es war aus Investment-Sicht eine richtig gute Entscheidung, weil wir dann ziemlich schnell dann auch das Haus gebaut haben. Und wir haben dann so eine super Management-Agentur gefunden. Wir merken hier in Brasilien, wie schwierig das ist, überhaupt so ein Haus dann auch in Stand zu halten, gerade an so einem tropischen Ort. Und ja, das ist regelmäßig ausgebucht. Wir generieren darüber Umsätze. Wir machen das Check-in, Check-out, Concierge-Service. Und das ist unser Haus in Thailand. Unser Haus in Thailand. Punkt. Ja, und dann haben wir noch ein Haus in Brasilien gebaut und da sitze ich gerade drin. Und gerade schlägt mein Herz so voll für Brasilien. Ich konnte es kaum erwarten. Wir waren jetzt ein Jahr in Deutschland, nachdem der Rio das erste Jahr komplett in Brasilien gewesen ist. Der ist auch in Brasilien geboren. Bin ich so froh, wieder hier zu sein. Weil wahrscheinlich wie bei euch bei Mexiko, ich fühle so sehr das Land, die Leute, die Kultur, die Sprache. Ja, einfach so the way of life. Und bin dann wieder so super happy, was wir hier kreiert haben. Und dankbar, auch wenn es richtig, richtig hart und anstrengend gewesen ist. Auch gerade diese Phase mit den Häuserbauen. Das war zu heftig. Alles über Google Translate, über WhatsApp, über auf verschiedenen Kontinenten. Und da muss man natürlich das ganze Legal Setup, Companies gründen. Man braucht gute Anwälte, um die ganzen Verträge zu prüfen, die ganzen Zahlungen, verschiedene Währungen. Also es war echt viel, viel, viel Struggle. Aber jetzt am Ende bin ich umso glücklicher, dass wir es durchgezogen haben.
Ja, ich kann es total nachempfinden. Ich habe auch mein Auslandssemester in Brasilien gemacht und irgendwie hat es auch mein Herz sehr berührt. Nicht so wie Mexiko, aber irgendwie allein auch so die Sprache und Pau de Queijo und die Musik und wie die halt Karneval feiern und einfach so, ja, halt auch so diese Lebensfreude ist einfach, ja.
Einfach ja, ganz die besonders, ist einfach, ne? Einfach der Oberknaller. Zumal in Brasilien, man hat ja so viele Optionen. Vielen ist gar nicht bewusst, dass allein das Land Brasilien größer ist als Europa. Und jeder Bundesstaat ist quasi wie so ein Land in Europa. Also auch nochmal, Bahia ist eine ganz andere Kultur als bei uns jetzt hier im Norden, Nordeste, wo wir sind, als zum Beispiel auch im Süden in Floripa, wo der Rio geboren ist. Also man hat auch so viele Optionen hier innerhalb von dem Land. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist richtig, richtig schön. Und wie du schon sagst, gerade auch die Sprache, das Portugiese, also bevor wir jetzt hier hingeflogen sind nach Brasilien, waren wir 10 Tage in Portugal, an der Algarve und in Ericeira, um das mal auszutesten. Und ich spreche auch Portugiesisch, auch ein ganz anderes Portugiesisch. Da habe ich dann nochmal gemerkt, wie schön und melodisch dieses brasilianische Portugiesisch ist. Ich liebe es ja.
Ja, sprecht ihr beide Portugiesisch, oder?
Ja, mittlerweile immer besser, aber es war echt ein langer, harter Weg. Aber jetzt kann man sich mal so ein bisschen verständigen, auch mit den Fishermen. Ja, gerade auch, wir wohnen hier direkt an so einer Kite-Lagune. Ich weiß nicht, ob man das mal zeigen kann. Oder ob hier alles zusammenfällt.
Ja, sieht man.
Achso, ich habe den Hintergrund auf Blurry gemacht, glaube ich. Nee, das kann ich jetzt nicht changen. Naja, auf jeden Fall sind wir sehr rural, also sehr ländlich. sehr einfach hier im Norden alles. Und das feiern wir ja dann. Also deshalb feiern wir das auch, weil wir ja aus dem zivilisierten Western World kommt, die wir dann manchmal auch wieder cool finden. Aber jetzt gerade finde ich das richtig gut. Und dadurch sind die Menschen, die hier sind, die älteren Fischermänner oder so, die können nicht lesen, die können nicht schreiben. Wir sind alles Analphabeten, aber super. Ja, und das, darum war es so schwer, sich mit denen zu verständigen, weil die so einen krassen Kauderwelsch sprechen und so einen krassen Dialekt. Aber mittlerweile kann ich mich sogar hier mit dem Fischermann verständigen und es macht einfach nur Spaß. Aber es war ein langer Weg. War ein langer Weg, bis wir die Sprache dann echt gelernt haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich dachte damals tatsächlich mit Spanisch so, ach, wenn ich Spanisch kann, dann kann ich Portugiesisch auch. Und dann war ich in Brasilien und war erstmal so, okay, fuck. Ich glaube, ich hätte mich besser vorbereiten müssen.
Wo warst du denn da?
Ich war in Porto Alegre.
Porto Alegre. Ja.
Ganz im Süden. Das ist so an der Grenze schon zu Uruguay fast, ja.
Ja, Porto Alegre, ganz im Süden. Ja, da sind zum Beispiel wieder mehr hellhäutige Brasilianer als jetzt bei uns sind super viele Dunkelhäutige. In Bahia noch mehr Dunkelhäutige, weil damals diese ganzen Sklaven-Geschichten in Bahia dann passiert sind. Das ist spannend, auch die ganze Kultur. Man sagt ja, die haben vier verschiedene Prägungen. Also einmal diese Kolonien, dieses Bahia-Style, dann den Amazonas, die indigenen Leute. Dann gibt es noch die Portugiesen, die sind, glaube ich, mehr im Süden dann gesettelt, die hellhäutigeren. Mhm. Und dann noch so die Nativos, sagt man hier im Norden, im Nordeste. Das macht das Land einfach so spannend.
Spannend, ne? Ja.
Und auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die auch, das heißt dann Portunol sprechen, also die so ein bisschen Kauderwelsch aus Espanol und Portugies sprechen.
Ah, okay. Ah ja, okay, vielleicht, ja. Also ich habe es mir fest vorgenommen, Portugiesisch noch gut in diesem Leben zu lernen. Also mal gucken, wie sich das dann zeigen wird. Das heißt aber, wie habt ihr denn für euch so diese Wohn- oder den, ihr würdet jetzt sagen, so Brasilien ist wahrscheinlich so die Haupt-Homebase. Wie habt ihr das gefunden? Habt ihr irgendwie, wart ihr in Brasilien am Reisen und habt gemerkt, boah, das ist jetzt hier so mein Ort? Oder also wie wurdet ihr zu diesem Ort geführt, sage ich mal?
Ja, das Universum funktioniert ja wirklich auf Miracle Ways. Das ist echt eine spannende Geschichte, weil ich hatte ja gerade den Reiseblog erwähnt, Travelicia. Mhm. Und da haben wir manchmal Kooperationen gemacht mit Airlines, Fluggesellschaften, Tourist Boards und so. Und da war eine Koop, die wir hatten mit Condor. Und wir haben quasi die irgendwo verlinkt oder erwähnt. Und die haben Backlink von uns bekommen und Traffic. Und wir durften einen Freiflug hatten wir dann. Mhm. Und dann haben wir uns so das Streckennetz angeguckt von Frankfurt oder Düsseldorf. Was ist der weiteste Flug, damit sich das lohnt, von Condor? Und das war dann Fortaleza, das ist hier oben der Flughafen bei uns im Norden. Mhm. Ceará ist ja der Bundesstaat. Und gleichzeitig haben wir im Idea Camp, Creative Loft hieß das. Das war gegenüber vom Beta House, einer der ersten Coworking Spaces in Berlin. Da haben wir dann gearbeitet als Nomads. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab keine Coworking Spaces. Also wie, als wir angefangen haben, gab es noch nicht das Hubot auf Bali und so. Das ist ja jetzt alles so total etabliert. Auf jeden Fall war es so eins der ersten kleinen Creative Loft, so ein Kellerding, wo man gearbeitet hat. Und da war einer, der Thomas Jaken, der auch ein guter Freund ist, den X-Speaker, der öfters auf der Bühne war. Und der war mal in Jericoacoara. Und das ist so ein kleiner Hippie-Ort hier oben im Norden, wo keine Straßen sind, alles barfuß. Und der hat uns dann Jerry empfohlen. Der hat gesagt, wir fliegen nach Fortaleza, haben uns erzählt. Und er hat gesagt, geht auf jeden Fall nach Jerry. Und in Jerry haben wir dann eine coole Posada gefunden. Und ich weiß noch, da war ich dann eines Tages auf der Düne. Ich glaube, ziemlich am Anfang, und habe die ganzen Kitesurfer gesehen. Weil die Nordküste von Brasilien ist legendär fürs Kitesurfen mit mir. Jeden Tag Stable Wind, es ist halt onshore, also super, super safe. Du kannst nicht rausgetrieben werden, wenn mal der Kite aufs Wasser fällt. Es ist warmes Wasser, du brauchst keine Wetsuit und so. Und ich weiß nicht, ich hatte so limiting beliefs, weil dann Yara ist immer so cool, die sagt, komm, wir machen das auch mal. Und ich so, boah, nee, ich bin schon so alt. Und das sah so super technisch aus. Und ist ja auch beeindruckend, denn es ist auf jeden Fall ein Action-Sport. Ja. Wir brauchen zum Beispiel eine extra Versicherung dafür, weil normale Versicherungen das nicht abdecken. Und ich dachte so, nee, komm, ey, das ist irgendwie zu viel Struggle, ob ich das noch schaffe in dem Alter. Und dann sagt, komm, nur ein Schnupperkurs, einen Tag machen wir mal, einen halben Tag, okay, einen Tag. Und dann, sure enough, sind wir komplett in Liebe gefallen mit dem Sport, mit dem Kiten und sind dann jedes Jahr nach Jerry gefahren, kann irgendwann dann auch ein bisschen Geld verdienen als Unternehmer und wollten dann da Land kaufen in Jerry. Und jedes Mal, wenn wir da waren und quasi das Budget dafür hatten, sind die Preise wieder gestiegen. Und dann das nächste Jahr, ich glaube, das war 3 oder 4 Jahre, dass wir da investieren wollten. Und wir hatten dann nie die Chance, die waren dann wieder zu hoch. Dann sind wir nach Prea, das ist direkt neben Jerry. Das war so der nächste Up-and-Coming-Spot. Da ist der Deal aber irgendwie dann durchgefallen. Das hat dann nicht funktioniert. Bis wir dann hier die Ea do Guajiru gefunden haben. Das war dann auch so eine Fügung, dass wir dann mal an andere Kitespots gefahren sind. Und hier habe ich zum Beispiel auch das erste Mal kiten gelernt, das erste Mal den Wasserstart hingekriegt. Ich war dann direkt verliebt in diesen Ort. Und da gab es dann wirklich noch so ein kleines Lot, 10 mal 30 Meter, 300 Quadratmeter für relativ überschaubaren Betrag, knapp 50.000 oder so war das damals. Und das war so, das waren so unsere ersten, das war unser erstes Investment in Real Estate. Und das Schöne, anders als Thailand, da brauchen wir viele Company-Strukturen und Setups, um das so einigermaßen zu protecten. Du darfst offiziell da nicht als Ausländer kaufen und own. Kann man hier in Brasilien offiziell Land kaufen, besitzen und darüber dann eine Residency bekommen.
Wow, danke fürs Teilen, weil also wir haben ja jetzt auch so mit Tulum und so die Frage, ist es jetzt Tulum, ist es nicht Tulum und wollen wir mal spät. Das kaufen, bauen und so, ja, ist zu spät, genau, ist der Zeitpunkt überhaupt noch gut und so. Und so spannend jetzt von dir zu hören, wie so der Zeitraum war, was auch nicht geklappt hat und wo ist das Universum, nein, hier ist es nicht, hier ist es wieder nicht, weil jetzt gehen die Preise wieder hoch und auch einfach da im Flow zu sein, zu sagen, okay, wenn es dran ist, dann fühlen wir es und dann geht die Tür einfach auf, ne?
Ja, es sind super viele Deals auch schon durchgefallen. Wir wurden dann in Floripa unten noch investiert, in Santa Catarina, und dann war doch ein anderer Käufer, der hatte irgendwie das Vorkaufsrecht. Oder einmal waren die Papiere dann nicht sauber. Man muss das dann auch alles von den Anwälten prüfen lassen. Und dann gibt es verschiedene Urkunden jetzt für die Länder. Es gibt eine Matricula, das ist das Stärkste, das ist im Cartorio eingetragen. Dann gibt es aber auch Escrituras Publicas. Und da will man sich dann komplett auseinandersetzen und bewusst sein, gehe ich jetzt das Risiko ein? Es könnte noch ein Local kommen, der eine Posse hat. Das ist dann so ein so Gewohnheitsrecht, wenn er lange genug auf einem verwaisten Stück Land gewohnt hat und sich dann ein Haus gebaut hat, irgendwann gehört dem dann das Land. Also es gab da echt viele Sachen, die man da im Auge haben musste. Und auf Copacabana war es genauso. Wir haben uns dann auch lange was gesucht und angeguckt, bis dann dieses Stück Land wurde, was dann super steil gewesen ist, ohne Strom, ohne Wasser. Also das war nochmal Next Level. Aber irgendwie, wenn man will, geht's.
Ja.
Das war schon eine heftige Reise. Und wir haben das ja noch parallel zu den X-Events gemacht. Ich glaube, 2016 oder 17 haben wir hier das Stück Land geholt und in Pangan haben wir 2018 geholt. 2019 haben wir hier angefangen zu bauen. Und ich glaube, 2020 haben wir auf Pangan angefangen zu bauen. Das war echt Next Level. Also mit Kind könnte ich mir das jetzt zum Beispiel nicht vorstellen.
Ja, also ich glaube, da muss er jetzt auch erstmal ein bisschen älter werden. Es ist jetzt auch noch gar nicht dran, aber irgendwie merken wir, es kommt halt das Thema näher. Und ich denke mir aber auch so, boah, ey, dich für einen Ort zu dich auch zu committen, finde ich irgendwie auch. Vielleicht sind wir wieder bei unserem Thema von vorhin mit der Bindungsangst. Es ist ja auch eine Art von Bindung, dich auch zu einem Ort zu committen. Und da, ich meine, natürlich kann man Häuser auch wieder verkaufen. Aber wenn man dann selber baut, glaube ich, dann hat man auch einen anderen Bezug dazu, ne? Wie wenn man einfach ein fertiges Haus jetzt kauft, ne?
Ja, wir waren jetzt auch lange wieder an dem Punkt, wo wir gesagt haben, boah, ey, nochmal, wir kaufen nur noch ein fertiges Haus. Also nochmal machen wir einen Struggle nicht. Wir gucken schon immer noch weiter, wollen zum Beispiel noch eine Base in Portugal haben. Aber ja, dieses Commitment hatte ich auch ganz lange im Kopf. Und dann war aber die Yara wieder die treibende Kraft, die gesagt hat, ey, weißt du was, so nun hauen wir es wieder weg. Du hast gerade gesagt, es ist nicht ganz so liquide der Market. Man muss dann auch ein bisschen Geduld haben und sollte jetzt nicht das letzte Geld da drin stecken, wenn man dann wirklich insolvent sein will und das Geld gerade braucht. Und das Immobilie, glaube ich, nicht das beste Investment. Aber auf der anderen Seite, wir hatten echt zweimal Glück, dass wir so einen Riecher dafür hatten. Jerry wäre auch ein super Investment gewesen, Prea wäre ein super Investment gewesen, dass wir diese Up-and-Coming-Spots irgendwie gesetzt hatten. Es gibt zum Beispiel einen im Süden von Brasilien, Floripa, wären wir auch super dran gewesen. Aber ja, es zeigt auch wieder, wie viele Deals dann durchs Raster gefallen sind oder nicht für uns gewesen sind.
Ja,
und jetzt denke ich auch, wenn ein gutes Angebot kommt, dann bin ich auch open to sell und dann wieder mit Real Estate und Partners weiterzumachen. Aber du hast schon recht, da hängt auch viel Herzblut drin, gerade auch die ganze Einrichtung. Und hier in Brasilien war das so schwer, in den Norden die Sachen zu kriegen, einigermaßen schöne Dinge, die auch qualitativer sind. Und das war schon echt, echt hart und tough, das so einzurichten, wie es jetzt ist. Also es wird mir auf jeden Fall wehtun, gerade auch, weil ich noch so gerne kite. Aber wir müssen es ja gerade nicht verkaufen. Hier generieren wir zum Beispiel auch Umsatz. Morgen haben wir ein Check-in über Airbnb. Wir haben nämlich zwei Etagen, die sind dann auch so getrennt voneinander. Also von daher trägt sich das mehr oder weniger gerade auch von selbst. Und wenn ihr das Geld übrig habt, kann ich euch dann nur motivieren. Ich weiß nicht, wie weit ihr schon seid, aber wir sind dann einfach zu einem Real Estate Agent gegangen. Oft ist das Remax oder so. Und haben uns Sachen zeigen lassen. Zum Beispiel auf Belize wollten wir auch mal investieren. Das ist auch durchs Wasser gefallen. Da hat man noch nicht so viel Geld. Der wollte 18.000 haben und wir haben 10.000 geboten. Und sind dann einfach mal uns einfach Länder angeguckt und Leute. Und dann lernt man ja auch wieder. Dann lernt man über die Urkunden und worauf man achten muss und kriegt so ein Gefühl dafür. Also das würde ich so empfehlen als erstes Step für jeden, der irgendwo...
Ja, einfach halt ins Wasser springen und schwimmen und gucken, ne? Was gibt's Erfahrungen?
Man kriegt ein Gefühl für Preise. Ist das überbewertet? Ist es nicht überbewertet? Ah, die wollen so viel. Dann kann man auch fragen, wie lange ist das jetzt schon auf dem Markt? Warum wollen die überhaupt verkaufen? Was für ein Titel hat das Land?
Ja.
Hat das Strom? Hat das Wasser? Gibt schon Wege, also eine Straße, die hinführt, ja, all die Sachen. Und das ist spannend, also wenn man ein bisschen Headspace hat. Ich weiß, bei euch ist da auch viel gerade auf dem Tisch. Aber das Thema Real Estate, irgendwann ist das auch so, ich weiß noch, als wir quasi kein Geld hatten, habe ich nie diese Schilder gesehen, so Lots for Sale oder Häuser oder Kondominiumprojekte. Und jetzt irgendwann entwickelt man da einfach einen Blick für und denkt so, ach, okay, ich finde das ganz cool. Manchmal fotografiere ich dann einfach so Plakats ab, so Plakate und schreibe denen dann auf alles auf WhatsApp in Brasilien und frage einfach, wie teuer ist das, kannst du ein Video schicken? Und so, und dann bleibt man einfach immer so in diesem Modus.
Ja, WhatsApp, geil. Ne? Hier in Mexiko läuft auch alles über WhatsApp. Du kannst jedem Unternehmen per WhatsApp, du kannst über WhatsApp alles kaufen, alles buchen, alles machen. Ich finde es so krass. Und in Deutschland ist es immer so kompliziert. Und hier geht alles über WhatsApp, ja.
Ich weiß noch, ich habe das meinem Bruder erzählt, der hat mir direkt ein paar ChatGPT-Links geschickt wegen Datennutzungsdingen und so. Ne? Der ist halt so ein bisschen anders auf dem System unterwegs. Boah, nee, das würde ich aber nie machen. Und dann auf der anderen Seite, klar, der kann das jetzt nicht führen. Aber hier ist, wie bei euch, alles über WhatsApp. Unser Anwalt, der Supermarkt, die Lieferung. Das Bezahlen, ich weiß nicht, wie es Mexiko ist, hier gibt es so von der Central Bank Pix, heißt das Bezahlsystem, super fortschrittlich. Du kannst über die CPF, das ist so eine Sozialversicherungsnummer, oder über die E-Mail-Adresse oder über die Telefonnummer, die kriegst du dann von dem, innerhalb von Sekunden dann Geld hin und her versenden. Und es funktioniert einfach so gut und alles for free.
Ja, manchmal sind die, glaube ich, einfach ein bisschen pragmatischer unterwegs, die Latinos, als wir in Deutschland, wo alles immer korrekt so strukturiert sein muss. Ne?
Man muss auch bedenken, das Land hat eine ganz andere Struktur. Das sind viel weitere Wege, es ist weiter auseinander. Viele haben keinen Bankaccount. Und wenn man dann über die E-Mail-Adresse quasi Geld empfangen kann, über Pix, dann hilft das einfach den Menschen. Also da haben sie sich echt schon was bei gedacht. Und deshalb sind zum Beispiel auch Micropayments früher über SMS als erstes, glaube ich, in Afrika und Brasilien den Ländern durch die Decke gegangen, für die Menschen, die keinen Bankaccount hatten.
Ja, spannend.
Ja, super spannend.
Ich habe mir noch eine ganz spannende Frage notiert, weil das habe ich nämlich in deinem Podcast, glaube ich, mal gehört. Und zwar hattet ihr so eine spannende Geschichte, auch wie der Rio in euer Leben kam. Also ihr hattet, du hast ja vorhin schon in dem anderen Teil auch geteilt, dass es für euch auch so ein Prozess war, so werden wir Eltern, wollen wir Eltern werden, und dann war es ja auch ein bisschen eine Reise, bis ihr dann Eltern geworden seid. Vielleicht hast du Lust, uns da mal mitzunehmen. Ich fand es sehr inspirierend, wie ihr, was ihr alles so für Hürden genommen habt auf dem Weg und wie es am Ende dann irgendwie wie von alleine passiert ist.
Ja, also es war wirklich wieder göttliche Fügung. Es war der Wahnsinn. Also irgendwann hatte die Yara, ich glaube, wir haben sogar Aya gemacht mit den Yabanawas im Dschungel. Oder Makasha. Manchmal kommen die in so ein Healing-Center in der Nähe von Rio. Oder wir waren im Dschungel, kann mich nicht mehr genau erinnern. Und dann haben wir Ayahuasca gemacht. Uni nennen die das hier in Brasilien. Und da hatte sie dann mit 40 oder 41, also wirklich, wo sie dann auch gemerkt hat, okay, wenn wir ein Kind haben wollen, ein eigenes, dann wahrscheinlich müssen wir jetzt dann auch aktiv werden und uns committen. Also ganz lange war es einfach kein Hell yeah. Ich habe es nicht gefühlt. Ich hatte aber auch nie Kinder in meinem Umfeld, in meiner Familie oder Freunde. Ich hatte einfach keinen Zugang zu Kindern. Ich fand sie schön anzusehen, aber das war's. Und ja, jetzt wird die einfach komplett anders gepolt. Ne? Man muss das einfach fühlen. Und dann hatte sie im Download, wenn ich auch dabei bin, dann machen wir es jetzt. Wir probieren es einfach. Wir geben dem Universum eine Chance. Und um dem Universum alle Chancen zu geben, gehen wir auch erstmal zu Kinderwunschklinik in Brasilien waren wir gerade im Süden, in Santa Catarina, in Floripa, und gucken, wie hoch die Chancen überhaupt sind. Da wird dann gemessen, wie schnell ist mein Sperma, wie viele Spermien sind da drin, und bei der Frau, wie viele Eier kommen da noch, und so verschiedenste Tests und Untersuchungen wurden gemacht, haben gesagt, okay, es könnte noch klappen, aber die Wahrscheinlichkeit ist super, super gering, haben die uns gesagt, 0,0 oder 1% oder keine Ahnung. Also es war super erstmal demotivierend, als sie es gesagt haben. Und auf der anderen Seite hatten wir dann gerade im Freundeskreis oder in meiner Familie jemand, der hat dann über IVF, also künstliche Befruchtung, Kinder bekommen. Und erstmal hat man dann auch längere Zeit diesen Gedanken dann hin und her geworfen, soll man da so eingreifen in die Natur, so nachhelfen. Im Grunde, das war ja auch mein Sperma und ihr Egg alles noch, aber unter irgendwie klinisch optimalsten Bedingungen wird das dann zusammengeführt. Und haben uns dann letztendlich entschieden, diese Reise, diese Cycles anzutreten, um wirklich alles auszuschöpfen. Also wir haben es auf normalen Weg versucht und parallel auch diese IVF gemacht, die Geschichte. Und es ist super anstrengend, auch gerade für die Frau mit den Hormonen. Man hat auch so ein Protokoll, verschiedene Spritzen, die man da bekommt. Mitten in der Nacht muss man es in den Wecker stellen. Ich muss dir dann immer die Spritzen in den Bauch geben, und so, damit diese Hormone, dieses ganze Gemenge möglichst fruchtbar gemacht wird. Und das war, ich glaube, wir haben das Ja, genau, dann sind wir auch noch gereist. Wir waren in einem anderen Bundesstaat, da mussten wir da wieder eine andere Klinik quasi finden, die es macht. Das 3 Stunden von uns entfernt in Fortaleza, und wir haben so einen Jeep, der ist auch ein bisschen huckelig. Mittlerweile sind die Straßen ein bisschen besser, aber da mussten wir oft dann nach Fortaleza an diese Klinik, die auch völlig überfüllt war. Und der Arzt, der war richtig cool, Dr. Evangelista hieß der. Der war auch so ein lustiger Kerl. Und der hat dann aber auch nochmal gesagt, die Chancen sind so gering bei euch. Und ja, wir haben es dann einfach gemacht, consciously, haben gesagt, wir entscheiden uns für den Weg. Und waren dann wirklich dreimal super nah davor. Wir hatten sogar dann auch schon Blastizysten, also so eine Vorstufe von einem Embryo. Die haben aber nochmal ins Labor, die werden dann eingefroren, ins Labor geschickt. Es ist schon krass, wenn man das so überlegt, was da jetzt möglich ist. Und die testen dann das Genmaterial quasi. Und da gab es dann irgendwie so eine 0,01% Abweichung. Da haben wir gesagt, nee, wenn das so ist, setzen wir es nicht ein. Und wenn man dann aber sich damit beschäftigt, dann lernt man, dass es relativ normal ist, ganz am Anfang der Schwangerschaft, dass noch nicht alle Chromosomen so 1000% sind und sich das immer wieder auch von selbst dann reguliert. Aber das war dann immer ein Grund, das nicht einzusetzen. Und beim dritten Cycle, wir haben insgesamt 3 gemacht, kam dann so eine krasse Geschichte dazu. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal öffentlich erzählt habe oder ob ich das Jahre erzählen lassen soll, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich habe es auch schon mal öffentlich erzählt. Wir waren kurz davor wieder, ne? Da muss man nach Fortaleza, dann wird man nochmal 3 Tage geboostet und dann ist diese Egg Retrieval, dann wird das Ei entnommen und Spermaspende ist auch so super, super absurd und surreal, wirklich, wie man sich das vorstellt, so eine kleine Kabine, sind da so Pornohefte und ich so, Scheiße, was machst du denn hier, ey? Naja, aber beim dritten Mal ist gar nicht dazugekommen, weil keins von den Eggs vorher, also 3 Tage vorher waren irgendwie, so viele hat man noch nie, irgendwie 5 oder 6 sahen gut aus und am Ende war keins ready to receive. Und das ist dadurch geschehen, dass sie war irgendwie ein bisschen nervös und hatte irgendwie Schmerzen und wollte CBD haben. Und über eine Freundin von uns, CBD-Öl, ne, die auch sehr conscious unterwegs ist, die hatte einen Kontakt mit Fortaleza, der CBD-Öl hatte. Dann hat sie sich mit diesem Typen getroffen, der hat das ins Hotel gebracht. Was wir nicht wussten ist, da war THC noch mit drin, dieses berauschende Ding. Und ich war irgendwie das Auto wegbringen zur Waschanlage und sie war allein auf dem Ding und sie war auch nicht, hat so diesen ganzen Dropper, hat sich einfach gesagt, das ist ja nur CBD reingetan und hatte dann so ein super, ja, so ein Rausch. Also sie war so komplett high und weggetreten und das heißt dann so whiteout, wo sie komplett bleich gewesen ist und sie hatte so Todesangst, hat meine Hand genommen, wollte sie nie mehr loslassen. So, das war 2, 3 Tage und es war so krass. Sie hat dann gesagt, wie kannst du das meinen Eltern erzählen, was hier passiert ist? Und ich dachte so, rufe ich jetzt die Rezeption an, aber auf der anderen Seite, wir kennen diesen Typen gar nicht, wie sollen wir sind hier Ausländer, was sollen wir sagen, was wir jetzt hier gemacht haben? Letztendlich hat sie sich dann aber entschieden, das dann doch durchzuziehen. An dem Montag war das dann das Equitrieval und das hat dann nicht funktioniert. Und das war für uns das Zeichen, dann auch da loszulassen, dass das nicht unser Weg gewesen ist. Aber das war so krass. Naja, und dann sind wir weitergezogen. Ich glaube, das war im Dezember und wir sind im Januar oder am 31.12. nach Koh Phangan, nach Thailand und mussten da unser Haus noch zu Ende einrichten und die letzten Baumaßnahmen machen und waren eigentlich trotzdem die ganze Zeit noch beschäftigt mit gewissen Sachen. Bis wir im März, war das, glaube ich, fertig waren und ich weiß noch, wie ich so selber, ich bin so die Treppe runtergegangen, hab so in diesen, wir wohnen an so einem Berg, so in den Berg reingeguckt und dachte so, ach Mann, wenn du ehrlich bist, eigentlich bin ich jetzt erst richtig ready, so Vater zu sein. Hatte ich mir so gedacht. Und ja, dann 1-2 Wochen später hat es auf natürlichem Weg geklappt, auf Koh Phangan. Wir haben auch komplett losgelassen, also wir haben dann vorher auch ganz viele Sachen probiert und wie du schon sagst, mit Temperatur oder LH-Wert messen oder ein Freund hat mir empfohlen, es gibt so Sperma, Autobahngel, Gleitgel, dass das irgendwie noch tiefer oder auf den Kopf stellen. Also komische Sachen, dass das dann da auf jeden Fall auch drin. Aber da weißt du was, scheiß auf die ganzen Sachen. Wir haben einfach wieder Spaß und gucken, was passiert. Und haben parallel auch gechantet. Gibt so ein krasses Buch, das heißt Spirit Baby, wo man dann so einen Chant singt. Den haben wir jeden Abend gesungen. Der geht so, Oh na mai asana sha oh mai a. Und das haben wir so stundenlang durch die Nacht dann auch gesungen und manchmal hat man dann so Lichtzeichen gesehen. Ja, letztendlich ist sie auf normalen Weg gekommen. Ihre Tage waren dann überfällig und irgendwann war ich so, komm, ich fahr doch, also bei uns, wir haben dann oben auf dem Berg gewohnt und Srita Nu ist dann da unten. Ich sag, komm, ich fahr mal ins Dorf, ich mach mal ein paar Tests. Also dann habe ich wirklich mehrere Tests genommen, weil ich dachte so, okay, wenn der eine vielleicht falsch anzeigt, also 3, 4 Tests mitgebracht. Und das war so schön. Und dann sind wir nach Koh Samui gefahren und sie hat dann das Embryo dann auch schon gesehen, ja, die Frauenärztin. Und das war unser Weg zu der natürlichen Schwangerschaft mit Rio.
Wahnsinn. So schön, auch wieder, also die Geschichte irgendwie zeigt auch wieder so, wie mächtig halt die Natur ist und wie mächtig halt auch dieses Divine Timing ist, ne? So davor, man könnte ja sagen, naja, das andere war ja irgendwie alles, ja, irgendwie viel kontrollierter und so weiter, aber.
Ja.
Aber habt ihr es dann überhaupt, wurde dann überhaupt jemals ein künstliches Ei eingesetzt? Nee, ne?
Nee, wurde keins eingesetzt. Ich war dreimal kurz davor. Das war dann immer in diesem Lab. Das sind dann, glaube ich, 3-Day-Embryos oder so. Das ist eine Vorstellung. Diese, wo ja auch schon Leben drin ist, diese Eggs dann gehen zu lassen. Da haben wir es auch coachen lassen, wie man damit am besten umgeht. Und da auch Prayers gemacht. Und ja, man muss dann auch jedes Jahr so eine Gebühr bezahlen. Wir haben es auch nicht übers Herz gebracht, die dann quasi zu verabschieden. Ja. Aber jetzt irgendwann haben wir uns jetzt davon verabschiedet. Ja. Aber eingesetzt wurde es nie.
Danke für eure Offenheit, das auch so zu teilen. Ich glaube, es macht vielen anderen Paaren auch Mut, die vielleicht gerade auch in so einem Prozess stecken. Sich da so führen zu lassen.
Wir hatten so diesen Ansatz, wir probieren einfach alles, was geht, um dem Universum viele Chancen zu geben. Dass dann so aus diesem hektischen Aktionismus dann wieder Dinge passieren, bei uns dann wieder völlig unexpected. Aber dass man sich später vielleicht keinen Vorwurf machen kann, wir haben nicht alles versucht. Wie wäre das, wenn du mit 45 da sitzt und denkst, oh Mann, vielleicht wäre eine IVF doch was gewesen. Und du bist dann auf einmal so völlig gelacht mit Kindern und hast kein eigenes Kind. Oder was wir auch gemacht haben parallel, wir haben einen Adoptionsprozess in Brasilien gestartet. Der läuft immer noch. Und hier kann man nämlich auch adoptieren, wenn man älter als 40 ist. In Deutschland hätte ich zum Beispiel nicht mehr adoptieren können. Mhm. Und den haben wir jetzt auch nochmal verlängert. Man rutscht ja immer so weiter in so einer Warteliste. Und ja, wir wussten, also ist immer noch kein... Wir wissen noch nicht genau, was uns erwartet und was passiert, wenn wir dann vielleicht wirklich mal das erste Kind zugeteilt bekommen, ob wir das dann kennenlernen wollen und wie es dann ist, wenn wir das dann kennenlernen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch super gut so eine Patchwork-Family-Style komplett vorstellen.
Ja.
Also das läuft auch noch. Also wir haben echt viele Sachen gemacht, dann das Schanden. Mhm. Sie war vorher in den Crystal Bars auf Copanga, das ist eh so ein crazy spiritual place, wo sie, glaube ich, dann noch die Schwangerschaft manifestiert hat, hat sie erzählt, 3 Tage vorher. Ja, und dann sollte es genauso sein. Und der Rio wollte genauso kommen und hat vielleicht da oben die ganze Zeit gewartet. Und jetzt ist wie bei euch auch ein absolutes Wunschkind. Ja. Wir sind einfach so dankbar, dass er da ist und dass wir auch so viel Zeit haben mit ihm.
Mhm. Ja, und auch wie du gesagt hattest, ne, dass du dann gemeint hast, so jetzt bin ich eigentlich erst bereit. Ne? Es ist so spannend, oder?
Vielleicht habe ich das ja selber blockiert und manipuliert und unbewusst da eine Speppe drin gehabt. Ne? Das ist so spannend. Das ist so spannend, dass nicht nur der physische Prozess quasi ist, sondern so viel mehr darüber hinaus noch ist. So viel mehr. Ja. Und auch wieder dieses Loslassen. Wir waren dann völlig okay damit, als wir dann diese dritte Runde IVF hatten und diese krasse Geschichte hatten, waren wir beide völlig okay damit zu sagen, guck mal, wir haben es jetzt dreimal probiert. Es war dreimal so kurz davor. Es gibt ja auch viele, die sich da verrennen, aber ich kann es auch verstehen, manchmal klappt es dann im 10., im 12., im 11. Cycle, aber das konnten wir uns einfach nicht vorstellen, was so anstrengend ist, alle paar Monate wieder diese Cycle zu starten. Und dann haben wir consciously beide losgelassen und gesagt, das ist nicht unser Weg.
Ja, spannend.
Und selbst wenn wir jetzt kein Kind in unserem Leben haben, dann ist das, dann soll das auch genauso sein. Wir sind absolute Katzenliebhaber, dann nehmen wir uns einfach noch mehr Katzen auf und sind genauso glücklich.
Habt ihr jetzt Katzen?
Jetzt gerade nicht mehr. Wir hatten welche vor einem Jahr, aber leider hat das noch nicht ganz gut geklappt im Rio. Der war da 1 und die sind da noch ein bisschen grobmotorisch. Die Katzen haben sich dann irgendwann gewehrt und das war dann mehr Stress für alle Beteiligten, für die Katzen, für den Rio und für uns. Aber er liebt Katzen und wir sind überall auch so kleine Kätzchen in den Gassen, in den Straßen, in den Posadas und jetzt ist er ein absoluter Katzenfan. Heute Morgen hatten wir ein kleines Küken bei uns zu Hause, mit dem hat der Rio gespielt. Also jetzt klappt das viel besser alles.
Schön.
Ja.
Wir hatten vorhin noch darüber gesprochen, über das Thema Männer- und Frauenbild und wie so die Männer der neuen Zeit in zum einen jetzt irgendwie so auch als Väter oder auch als Partner irgendwie verbunden, liebevoll, auch irgendwie emotional sein können und gleichzeitig trotzdem so auch in ihrer maskulinen Energie bleiben können. Du hast vorhin schon gesagt, ja, also da habe ich mal eine Meinung dazu. Die würde mich jetzt dann doch mal interessieren.
Ja, mir ist es irgendwie ein Bedürfnis, zu sagen oder in die Welt zu bringen, dass es, glaube ich, nicht, also einfach nur mein Gefühl, nicht ganz so gut und gesund für die Gesellschaft ist, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, dass die Frauen immer maskuliner wurden, immer mehr ins Business eingestiegen sind. Es gibt super viele erfolgreiche, auch Solopreneure, was richtig cool ist, dass denen dann auch quasi der Weg offen stand und Frauen genauso erfolgreich sind wie Männer, aber ich sehe oft, dass auch bei diesen Frauen, ich kenne auch welche in unserem Freundschaftskreis, dass darunter dann diese feminine Energie und Seite dann wieder leidet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, du bist auch ein großer Treiber bei euch im Business gewesen, zumindest. Und auf der anderen Seite diese Männer, dadurch, dass man dann mehr conscious wird, bewusster wird und diese Bewusstseinsarbeit macht und das spirituelle Wachstum hoffentlich hat, dass man dann immer weicher wird und immer mehr in dieser Energie der Liebe, was richtig schön und gut ist, aber manchmal diese Männer dann diese maskulinen Anteile komplett negieren und nicht mehr anerkennen und dann vielleicht auch gar nicht mehr ausleben. Auf der anderen Seite kann ich es auch voll verstehen, weil es so ein innerer Struggle auch bei mir war, wenn man dann anfängt mit Psychedelics und Ayahuasca und dann so krasse Erkenntnisse hat und alles ist Liebe und wir sind alle connected. Es ist so ähnlich wie bei einer Geburt und Schwangerschaft. Du kannst das erst greifen, wenn du dann wirklich mal in dieser State in dem Raum bist.
Ja.
Da hatte ich dann auch, so darf ich jetzt noch Hip-Hop-Musik hören, Rap-Musik, kann ich UFC gucken, ist Fußball vielleicht zu aggressiv, diese Chöre, das, was man singt im Stadion, darf ich jetzt überhaupt noch lauter sprechen und so, also ich kann das verstehen, diesen Struggle, und auf der anderen Seite ist, glaube ich, super wichtig, auch gerade für die Männer, ich habe es jetzt zum Beispiel während Corona gemerkt, ich hatte so das Gefühl, dass kaum jemand aufgestanden und früher, wenn so Dinger gewesen sind, man sieht ja, es sind, obwohl da so viel Terror und Psychoterror ausgeübt wurde, haben sich, glaube ich, nur 2/3 impfen lassen in Deutschland, so 70% oder 66%. Das heißt, es gab eine riesen, wenn du mal die 30% auf die 80, 85 Millionen aufrechnest, im siebenstelligen Bereich an Menschen, in Deutschland davon die Hälfte dann wahrscheinlich Männer, die gegen diese ganzen Geschichten gewesen sind, die sich aber nicht aufgelehnt haben, die nicht auf die Straße gegangen sind. Ich will mich jetzt auch nicht sagen, ich war auch nicht auf den Demos in Berlin oder so, weil ich war auch nicht in Berlin und so, jeder konnte es ja auf seine Weise für sich mit sich ausmachen. Aber ich war ziemlich vocal, ich weiß nicht, ob du uns da noch gefolgt bist, auf Instagram darüber und habe, glaube ich, vielen Leuten dann auch geholfen, durch diese Phase zu kommen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass so viele Männer verlernt haben oder aus, warum auch immer, vielleicht auch aus Angst. Und ich kann es verstehen, wenn man in einem Job ist, in einem 9-to-5, wenn man Verantwortung hat für die Familie, dass man dann sich vielleicht einschüchtern lässt und nicht mehr quasi so sein Mann steht. Aber dieses Eier haben und sein Mann stehen und auch mal für was einstehen, ja, das finde ich ganz cool, wenn er wieder ein bisschen mehr in die Welt kommt und das Pendel so ein bisschen zurückschwingt. Wir hatten ja eben dann auch schon mal, es war viel zu krass, war viel zu patriarchisch und das war einfach toxisch auch alles, was da passiert ist. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, gerade super viel Verwirrung im Feld. Gerade auch diese, zum Beispiel dieses, wie heißt das, diese Geschlechtsumwandlung, diese OPs, die glaube ich, in Amerika groß angesagt sind für unter 18-Jährige, 16-Jährige.
Ja.
Wenn ich überlege, als Teenager war maximal verwirrt. Ich wusste gar nicht, wer ich bin, was ich mache. Und in dem State dann eine Entscheidung zu treffen, die so dein ganzes Leben beeinflusst, ich hoffe, das ist nur so eine Phase und irgendwann, finden wir ja alle gemeinsam so diesen Mittelweg und dieses Polare, dieses Yin-Yang und das Männliche im Weiblichen und das Weibliche im Männlichen.
Ja, ja.
Ja,
ja, da bin ich auch ganz bei dir und ich fand es auch interessant in Corona, dass es auch viele Frauen waren, sage ich mal, die irgendwie gesagt haben, hey, das passt jetzt hier nicht für meine Familie oder ich will meine Kinder nicht impfen oder ich bin da nicht dabei, so dass ja die Löwenmamas viel rausgekommen sind. Wo ich dann auch mal gedacht habe, hey, wo sind jetzt die Männer, die jetzt hier sagen, nee, das ist meine Familie. Also natürlich die, für die es stimmig ist, dürfen sie ja machen, aber die, für die es halt nicht stimmig war, irgendwie einfach sich da mehr abzugrenzen und das fand ich auch interessant, ja.
Ja, original, super spannend, weil ich da auch so rausgegangen bin, habe ich super viel Feedback dazu bekommen, dann auch über DMs. Oder ich habe, glaube ich, auch mal Fragerunden gemacht und da waren so viele Löwenmamas, wie gesagt, so viele Frauen. Ich stelle mich vor meine Familie. Ich finde gerade Mittel und Wege. Wir gehen aus Deutschland weg, wir, keine Ahnung, besorgen uns irgendwelche Papiere oder was auch immer man da machen konnte, um diesen ganzen Wahnsinn zu entfliehen. Und das waren viel mehr Frauen. Aber es sind auch viel mehr Frauen, die glaube ich, schon auf der Reise sind, dieses Bewusstseinsthema und die spirituelle Arbeit. Ja. Und auf der anderen Seite war es einfach super, super spannend und augenöffnend, fand ich auch für mich persönlich, gerade auch in dieser Coaching-Szene oder Guru- oder Spiritual-Leader-Szene, ja, was für Meinungen da manche von diesen Leadern dann auch hatten und die dann pro Impfung und pro Lockdown irgendwelche Videos gemacht haben. Und ich dachte, Mann, da habe ich mich auch ganz schön täuschen lassen. Also das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie erwacht ist oder wach ist. Also von meiner Perspektive. In der Perspektive war genau, die haben wahrscheinlich genau das Richtige getan. Aber ja, es gab da nicht viele Standhafte. Die haben mir dann auch immer Screenshots geschickt und so. Ich will jetzt auch kein Fingerpointing machen, aber so positiv haben mir noch gesagt, Bahar und Jeffrey waren auf jeden Fall irgendwie am Start, die Fahne hochgehalten haben und dann kam irgendwie gar ganz lange nichts mehr.
Mhm. Ja, ja. Ja, es war schon auch eine spannende Zeit, auch was da an Shitstorm für Leute kam, die sich kritisch geäußert haben. Also wir haben auch eine Weile einiges an Content gemacht und dann haben wir irgendwann gemerkt, irgendwie ist das gar nicht so unser Steckenpferd. Also wir haben gemerkt, dass wir uns dann auch darin so ein bisschen verloren haben, weil ich dann gedacht habe, hey, jeder muss seine eigene Antwort finden. Ich bin okay damit, wenn jeder seine eigene Antwort findet. So. Und eigentlich will ich wirklich für das Thema Partnerschaft rausgehen und so, wie kann ich jetzt wieder so zu meinem Thema zurückkommen, aber für uns war es auch eine spannende Reise.
Ja. Ich habe mich da ehrlich gesagt auch ein bisschen verloren, aber das ist oft bei mir, ich bin wie Manifesting Generator und bin Schütze, ich bin dann so begeistert von irgendwas, wie damals mit der veganen Ernährung oder jetzt dann halt so vor der Revolution bei Corona zu sein oder jetzt muss jeder Vater werden, dass ich da manchmal den Leuten auf den Sack gehe, aber so ist das halt.
Jetzt muss jeder Vater werden, geil.
Du hast aber dann auch wieder so ein Middle Ground zu finden, also ich, zum Beispiel kann ich jetzt wieder viel mehr anerkennen, dass Menschen einfach eine andere Meinung haben. Und am Anfang war ich dann auch kurz in diesem Preaching-System oder die haben mir dann so Screenshots von NTV geschickt. Ich habe gesagt, wie, NTV, verstehst du nicht, das ist System, Treue, Vasallen, Politik, du musst das und das gucken und dann irgendwann einfach losgelassen. Ich habe gesagt, okay, die einen gucken NTV und die anderen hören vielleicht mehr auf ihr inneres Gefühl.
Ja, das ist ja auch irgendwie alles Teil von unserer 3D-Erfahrung hier, ne? Dass es all diese verschiedenen Möglichkeiten gibt und diese Meinung und diese Blasen und dass wir alle miteinander koexistieren dürfen.
Am Ende gibt es auch kein richtig und falsch. Es ist ja nur das Ego, was denkt und das dann auch wieder eine Bewertung.
Wir hatten vorhin noch ganz kurz das Thema Geburt, wo du noch gesagt hast, dass ihr irgendwie euch auch so viele Konzepte und Ideen zurechtgelegt habt. Ihr hattet ja auch eine Hausgeburt. Und dann so die Idee hatte, dass ihr da irgendwie tanzt und dies und das. Und vielleicht hast du Lust, uns da noch mal ein bisschen mitzunehmen, weil wir hatten auch so ein bisschen eine ähnliche Reise, weil wir auch irgendwie auch so der Reim hat mit mir geatmet und gechantet und getönt. Und dann dachten wir, ja, wir sind auf einem guten Weg. Und das war dann schon so eine ganze Nacht. Und dann sagt die Hebamme am nächsten Morgen, ja, 1 Zentimeter. Und der Reim so, was? Jetzt haben wir getönt, gedingst und alles. Und jetzt ist 1 Zentimeter. Oh mein Gott, okay. Wir haben ja noch viel vor uns. Das war so eins unserer... dieser witzigen Aspekte, sage ich mal. Vielleicht hast du ja Lust, mal eure Erfahrung zu teilen, was da so bei euch präsent war mit Konzepten, was ihr über den Haufen werfen durftet und so weiter.
Das ist spannend. Super spannende Frage. Also erstmal, das Konzept, von dem ich mich lösen durfte, war ausgerechnet für den 25.11., vor 2 Jahren, also ziemlich genau. Und ab 23.11. ist man Schütze. Und ich dachte so, ich bin Schütze, der wird auf jeden Fall Schütze. Schon mal so irgendwie selber so manifestiert, als wäre so ein krasser Typ, so wie ich und Schütze und hat so all die Eigenschaften, die ich habe. Bis der Rio gesagt hat, ich komme ein paar Tage früher und Skorpion geworden ist am 19.11. Und da hatte die Yara, ich weiß noch so, eben hast du jetzt auch erwähnt, so geburtseinleitende Maßnahmen dann irgendwann gemacht, so eine Akupunktur, wo es dann hieß, ja, die hat so krasse heilende Hände und wenn die das macht, dann kommt das so von daher. Ich habe gesagt, mach das mal nicht. Und dann meint sie so, nee, aber die macht das ganz sanft, also es passt immer noch auf den Termin hin und so. Und dann hat mein Ego irgendwann erzählt, boah, wäre die da nur nicht hingegangen und dann wäre es ein Schütze geworden und irgendwelche komischen Kräfte in meinem Kopf. Immerhin ist der Manifesting Generator, denkt sich das Ego. Und ich weiß noch, es war so sanft. Verrückt, ne?
Denkt sich das Ego.
Wie verhaftet man da ist, ne? Und ich weiß noch, es war ein Samstag, wir hatten dann die Hebamme am gleichen Tag morgens noch bei uns und sagen so, ja, dem Rio geht's gut, die haben dann die Herztöne abgehört mit so einem Stethoskop, also wir wollten auch keinen Doppler nehmen. Und sagen, ja, dann sehen wir uns dann nächste Woche ausgerechnet, weil dann, glaube ich, am Freitag und am Samstag da. Also noch überhaupt nichts. Und ich habe so meine Sportsachen gepackt, mir ist immer richtig wichtig, ins Gym zu gehen. Ich so, ja, ich bin jetzt gleich weg. Und dann meinte ich so, oh, Schatz, mir geht's nicht so gut, ich merke irgendwas im Magen. Da ich so, okay. Dann war ich so hin und her gerissen und dachte vielleicht, also das hat man ja mal in der Schwangerschaft. Dann habe ich auch noch ein bisschen gebraucht, meine Sachen zu packen und irgendwann meinte sie, ich glaube, es geht los. Ich so, nee, wie? Kann doch nicht wahr sein. So, man war irgendwie darauf vorbereitet, so Wochen, Monate lang, ne? Und ich weiß nicht, ich habe so eine Kladde gekriegt von den Doulas und den Midwives und da sollte ich dann zählen, diese Wehen, wie oft die kommen und so. Wir sollten dann duschen gehen im Warmen und dann gehen die vielleicht wieder weg und sowas, ne? Und dann kam auch super schnell dieser Mukus-Plug, ne? Das verschließt unten. Und dann dachte ich, okay, krass, ja, das gibt jetzt wahrscheinlich echt schon was. Und dann sind wir unter die Dusche gegangen und sie hatte dann aber schon so krasse Schmerzen, weil der lag nicht breech, also breech ist ja, glaube ich, mit dem Kopf nach oben, das ist ja dann wirklich ein Fall fürs Krankenhaus. Wir waren auch darauf vorbereitet, wenn es dann zu Hause nicht klappt, dann muss ich vielleicht ins Krankenhaus. Und der lag nicht mit dem Kopf nach vorne, sondern hinten. So einmal verdreht, da gibt es irgendwie auch so einen Begriff für. Das heißt, all unsere Konzepte, die wir da hatten, vorher bei der Physio, dass wir zusammen tanzen, Breathwork machen, Musik anmachen, diese Conscious, Pangan, Spiritual Music, war dann komplett über den Haufen geschmissen, weil sie so viel Schmerzen erstmal hatte. Und wir waren dann, weiß ich noch, unter der Dusche und zusammen, dann habe ich sie in den Arm genommen und habe gesagt, atme, atme, und sie so, ah, das tut so weh, und sie ist wirklich super strong. Also wenn sie sagt, sie hat Schmerzen, hat sie wirklich Schmerzen. Also ich kann noch krassere Sachen aushalten als ich. Ich glaube, jede Mama, gerade bei dem Thema. Und ich war dann völlig überfordert, der Stift hat nicht geschrieben und ich dachte, ich muss denen ein Foto schicken, weil die wollten über WhatsApp ein Foto haben, dass sie wahrscheinlich nicht zu früh kommen, weil das war jetzt auch unsere erste Geburt und wahrscheinlich haben die schon oft dann so Fehlalarm gehabt. Und ich dachte, ich muss jetzt diese Kladde ausfüllen, und sie hatte dann so Schmerzen und hat der Stift nicht geschrieben. Ich war irgendwann völlig überfordert, dann ist diese Seite komplett aufgeweicht. Dann habe ich nur so eine Sprachnachricht aufgenommen. Ich so, bitte komm, es ist soweit. Und sie so, ja, atme mal, geht nochmal duschen, schreib das nochmal auf. Naja, und irgendwann ist dann aber die Doula auch gekommen und hat dann gesehen, es ist wirklich schon so mittendrin und sie hat Schmerzen und hat dann die Midwives angerufen. Ich weiß noch, die haben uns vorher gesagt, wir brauchen ganz viel zu essen. Dann haben wir den ganzen Kühlschrank voll gehabt, wenn das schon bei euch ein paar Tage gedauert hätte. Und auch das beste Essen von so einem veganen Restaurant, da hatte ich mich selber schon drauf gefreut. Und dann war da so viel Action direkt im Feld und so viel Hektik, gerade auch, weil sie so Schmerzen hatte, und die haben dann gesehen, der liegt falsch. Und hätten jetzt nicht so ein experienced Midwife-Team gehabt, die konnten ihn quasi dann, also sie haben ihr dann freigestellt, dass sie irgendwelche Übungen macht, wo er sich von selbst dreht, oder dass sie ihn irgendwie drehen können, aber ohne Instrumente oder irgendwas. Und hat sie gesagt, bitte mach das. Und das haben die dann auch super schnell hingekriegt. Und ab da ging es dann super schnell, also so Moment by Moment. Weiß ich noch, war ich so überfordert, weil ich war so das erste Mal nicht in Control. Weißt du, so als Mann. Also viele Attribute, die ich eigentlich habe, ist immer so ein Dual-Typ. Manchmal auch in die falsche Richtung, aber ich habe immer eine Idee. Ich habe einen Plan B, C, D, E, F, G, H, I, K. Und ich konnte einfach nur da sitzen und quasi Space holen. Und das hat mich so fertig gemacht. Ich hab dann geheult. Wirklich zweimal habe ich wirklich so einen richtigen Breakdown gehabt, wo die Doula mich dann in den Arm nehmen musste und mit mir so Atemübungen. Die war ja eigentlich für die Yara da. Und die war dann so strong mit ihren nassen Haaren in dem Bett. Und hatte auf einmal so Löckchen, weil ich sonst bei ihr nie gesehen habe, weil sie sich nicht föhnen konnte. Also es war so wirklich so wie so ein Ballroom. Und sie hatte aber zum Glück keine Schmerzen mehr dann, als er gedreht wurde. Und das ging dann so schnell. Und ich weiß noch, dann haben die zu mir gesagt, Rio's coming today. Und ich wie, boah, krass, als es dann so angekommen ist. Ich glaube, die Mama hat eine viel andere Verbindung nochmal, wenn du 9, 10 Monate mit dem Baby im Bauch unterwegs bist. Aber für den Mann ist ja wirklich so die erste heftige Connection. Und es war einfach wunderschön. Also es war so krass, das so nah dann miterleben zu dürfen. Ich habe ihn auch dann so als erstes am Kopf berührt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, der Kopf, der ist ja dann wie so ein Alien erstmal, um überhaupt da durchzukommen. Also eigentlich ist der Schädel ja irgendwie so, und dann gehen so Platten so richtig hoch. Das war so krass, so komisch aus. Ist das das Gehirn oder ist das die Schädeldecke? Und dann war das so die Schädeldecke, die Natur ist einfach so krass. Und dann kommt der raus und dann geht die Schädeldecke wieder so zusammen. Und ja, es war unbeschreiblich. Und es ging super schnell. Also ich glaube, wir haben um 10, 10.30 Uhr hat sie gesagt, bitte bleib hier. Und um 12 haben wir die Doula, da habe ich die Voice aufgenommen. Um 1, 2 Uhr waren die Midwives da. Und um 17 Uhr noch was ist er dann schon rausgekommen.
Oh, wow. Mhm. Ja, da hattet ihr eine andere Erfahrung als
wir. Ja. Und dann war da, man ist zuerst mal so, oh, krass, und jetzt? Was machen wir jetzt?
Und ja, das hatte auch, als die Hebamme da so gegangen ist und der Kinderarzt und wir gucken den Kleinen so an, gucken uns an. Was machen wir jetzt? Oh Gott. Ja. So.
Wie, die können das doch nicht einfach allein bei uns lassen. Was machen wir jetzt?
Ja, genau.
Und ich weiß noch, wir hatten so eine Treppe, wir hatten so 2 Etagen Airbnb. Ach, denen haben wir noch gar nicht Bescheid gesagt, dass wir da eine Hausgeburt machen wollten und so. Das war auch noch wild. Naja, auf jeden Fall hatte ich den dann manchmal auf dem Arm und bin dann so runtergegangen. Und ich hatte so viel Angst zu stolpern, wie noch nie in meinem Leben. Ich bin 10 Millionen Mal irgendwie Treppen gegangen. Hast du das auch? Bei jedem Schritt?
Ja.
Du hast den jetzt nicht fallen lassen.
Ja. Ja, da kommen Ängste auf einmal aus dem Unterbewusstsein hoch, die du vorher irgendwie nicht gekannt hast. Und
wie oft so ich krass nachts gehört habe, ob er atmet.
Ja, hast genau. Hast du
das auch gemacht? So atmet
ja, dauernd.
Ist die Nase irgendwie, hat er genug Luft zum Atmen? War so krass.
Ich konnte die ersten Nächte auch gar nicht neben ihm einschlafen, weil ich Angst hatte, dass ich auf ihn draufrollen würde. Das heißt, ich habe mich dann schon vorher hingelegt und der Raimus ist mit ihm noch ein bisschen wach geblieben und hat ihn dann erst ins Bett gebracht, weil ich habe nicht in den Schlaf gefunden. Ich war so irgendwie aufgedreht. Ich hatte so Angst.
Ich war komplett durcheinander. Ich wusste, also das ist so für Frauen wahrscheinlich noch, aber ich war auch nicht mit mir selbst. Also war so voll, wer bin ich denn jetzt noch? Also bin ich jetzt nur noch Vater? Was ist mit den X? Mhm. Was ist mit dem Kindertum? Also, kann ich das überhaupt? Also da kommen so viele Gedanken hoch. Mhm. Und dann ist auch immer von den Doulas und so, Rio hat euch beide genau ausgesucht als Eltern. Er ist nur wegen euch jetzt hier. Ihr seid die perfekten Eltern für ihn. Das ist das immer wieder bewusst zu machen. Das ist so krass, was da für Ängste hochkommen. Und am Anfang hat er auch nie die Augen aufgemacht. Der hat bestimmt 5-6 Wochen noch die Augen zu. Der hat nie geguckt. Da dachte ich so, warum macht er denn mal die Augen auf?
Oh, wow.
Ja, das ist schon wild, ne? Man hat so viel geweint und so viel geweint. Und man denkt so, mache ich irgendwas falsch? Mache ich irgendwas falsch? Was, bitte sag's mir doch. Bitte lass es mir irgendwie zukommen, die Information. Was soll ich machen? Mhm. Und die sind so zierlich, so gebrechlich. Die haben überhaupt kein Spine. Also die Wirbelsäule ist da noch gar nicht. Das ist Wahnsinn. Und so magisch, ne? So magisch. Mhm. Man wird so demütig vor dem Leben. Das hast du ja eben auch schon erwähnt. In der ersten. Und wir dachten so, ja, wir haben schon oft so kleine Kätzchen gefostert. Und dann super caring und so, das kriegen wir mit dem Weg, wird genauso. Das ist nochmal so einfach so ein Next Level.
Eine ganz andere Hausnummer, ne?
Wie war es denn bei dir, diese 2-3 Stunden? Oder hast du das auf deinem Podcast schon, hast du wahrscheinlich schon mal erzählt, ne? Vielleicht kannst du nochmal, 2-3 Stunden, 2-3
Tage. Ja, ich habe eine Podcast-Folge tatsächlich, haben wir gemacht zu unserer Hausgeburt, aber ja, ganz kurz, es war gefühlt schon irgendwie 3 Wochen über Entbindungstermin. Also ich glaube, die Frauenärztin hat es auch damals falsch berechnet, weil mein Zyklus eigentlich länger war. Aber es war schon so, okay, der ist drüber, wann kommt der denn jetzt endlich mal? Also dieses Thema mit, ne, er kommt noch vor dem 18. Geburtstag, Annalena, keine Sorge. Und dann ging es halt irgendwie abends los. Der Raimo war gerade im Gym, ist zurückgekommen und ich so zu ihm, ich glaube, irgendwas ist jetzt gerade los, irgendwas ist passiert. Und dann habe ich auch angefangen, so die Wellen zu tracken und so weiter. Und dann dachten wir, yeah, jetzt geht's los. Also wir Kerzen angemacht, Musik, und dann haben wir erst noch ein paar Stunden gewartet und geatmet und dann irgendwann die Hebamme angerufen. Und dann kam die halt mitten in der Nacht und wir dachten, ja, jetzt haben wir ja schon gut gewartet, ne? Jetzt haben wir ja schon uns Zeit gelassen. Und dann kam sie und hat aber schon so gemerkt, ich habe noch normal mit ihr geredet und sie schon so ein bisschen so, nee, also da ist noch nicht viel los, so ungefähr. Und am nächsten Morgen hat sie dann gesagt, soll ich dich mal checken? Und dann war halt das mit dem 1 Zentimeter. Und wir so, was? 1 Zentimeter? Jetzt erst 1 Zentimeter die ganze Nacht durch? Also wir wussten, wir sind gerade am Anfang der Reise. Und das war dann erstmal irgendwie so total, okay, die Reise wird lang. Und es hat aber irgendwie gepasst zu allem dazu, dass sie einfach eher spät kam. Ja, schon ein bisschen. Also, und dann dachte ich mir, okay, geht ja noch, ne, mit dem ganzen Tönen und Atmen. Aber du weißt ja nicht, was ja noch kommt. Du weißt ja nicht, was dann hinterher raus noch kommt. Und dann war es halt so, dass eine andere Frau auch geboren hat. Dann ist die Hebamme irgendwann weg zu der anderen Frau. Und ich dachte mir so, okay, es ist ja noch Zeit. Aber ich dachte, jetzt kriegt die andere auch noch ihr Kind. Also es war schon so die ganze Zeit, alle kriegen ihr Kind vor mir, Nummer 1 kommt irgendwie nicht. Und das hat sich dann an diesem Wochenende auch noch so durchgezogen. Dann war die noch bei der anderen Frau, dann kam sie abends wieder. Dann hat sie wieder gecheckt, dann waren es, glaube ich, irgendwann mal 4 Zentimeter. Und wir so, okay, aber es war dann halt 24 Stunden und 4 Zentimeter. Und wir dachten, oh Gott, fuck. Und dann hat die halt immer nachts bei uns geschlafen und am nächsten Morgen ist sie immer für ein paar Stunden halt woanders hin oder nach Hause. Mhm. Und dann war das halt, das haben wir dann 2 Tage halt so gemacht, bis halt dann in der einen Nacht, wo halt dann so klar war, okay, jetzt müsste er bald kommen. Da haben wir ihn auch schon so gefühlt. Und dann ist aber stundenlang in diesen Presswellen ist er trotzdem nicht gekommen. Und ich rein in den Pool, der Raimo saß schon mit dem Pool, weil sie meinte, er kommt jetzt gleich. Und es ging einfach nicht voran. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn es jetzt nicht bald wird, dann müssen wir ins Krankenhaus. Also wir haben dann auch Position verändert, damit sie die Herztöne messen konnte, weil die sind dann auch nach unten gegangen. Und dann war es okay, wir müssen bald verlegen.
Was man damit macht,
ja, und ich dann so, nee, ich will nicht ins Krankenhaus. Ne? Und dann bin ich irgendwie nochmal ins Bad und habe irgendwie nochmal einfach eine Schippe oben drauf gelegt und dann ist er wirklich auf der Toilette, weil Toilette ist ja ein guter Ort, da ist dein Unterbewusstsein ja auf Loslassen programmiert und das ist ja eigentlich so ein bisschen wie ein Geburtsstuhl auch, ne, da hast du irgendwie eine ähnliche Position und der Geburtsstuhl war halt irgendwie zu klein für mich und dann habe ich einfach nochmal richtig, einfach nochmal diese Life Force noch viel mehr durch mich durchfließen lassen und habe dieses Konzept von wegen Hypnobirthing, den muss man rausatmen. Nee, ich habe den ja wirklich rausgepresst. Und dann kam der einfach, aber ich war dann noch so richtig, boah, krass, ich war ja noch mit der Angst, wir müssen gleich ins Krankenhaus und die Herztöne fallen ab und auf einmal war er dann da.
Ach, der ist und dann in einem Rutsch dann wirklich.
In zwei kam er dann so. Ich bin dann aufgestanden und dann haben die Hebammen ihn aufgefangen. Ich war dann im Stehen, dann haben die den so aufgefangen. Und ich war dann noch so voll, oh, es ist jetzt da, wir müssen nicht ins Krankenhaus. Aber es hat wirklich so gedauert, bis ich wirklich dann auch so gelandet bin, weil es einfach irgendwie so, ja, emotional halt war, ne?
Ja. Glaube ich. Es gibt ja auch viele Frauen, die erstmal Probleme haben, das anzuerkennen, das Kind oder also völlig durcheinander sind durch die Hormone. Also das macht man sich, glaube ich, gar nicht bewusst, was da bei einer Frau passiert. Die ganze Schwangerschaft über und dann bei der Geburt, nach der Geburt. Dann gibt es ja das Postpartum, Postpartumzeit.
Genau.
Postpartum Depression, auf jeden Fall Topics, wo, glaube ich, der Mann gar nicht aware genug ist, dass das alles gibt.
Ja, es ist schon echt, es ist echt ein crazy ride.
Es ist aber so krass, aber jetzt,
ja. Mit dir irgendwie war alles. Ja, weil es dich auch so krass, es ist voll das krasse Persönlichkeitsentwicklungscamp, oder? Schwangerschaft, Geburt, Parenting, das ist, da kannst du Ayahuasca und Seminare noch und nöcher machen, aber irgendwie,
Ja, und das ist immer wieder auch ein Spiegel bei euch, vielleicht auch. Mhm. Weil wir denken so, warum ist der denn so unregelmäßig? Ne? Der sitzt immer bei uns da mit am Tisch und Frühstück, Mittag, Abend und der ist einfach, wann er Bock hat. Manchmal um 23 Uhr will er dann Knäcke haben und so. Ist uns mal aufgefallen, ist, ja, Mann, das sind doch genau wir. Wir haben überhaupt keine Struktur in unserem Tag. Wie sollen wir denn erwarten, dass unser eigenes Kind dann auf einmal da mit euch am Tisch sitzt und diese Struktur dann durchlebt, vorlebt, mitlebt? Ach, krass. Es ist so schön, mit dir einzuchecken. Ich schon mal, ich habe echt das Gefühl, das ist wie so ein kleiner, so ein Club, so ein Secret Circle, wenn man Parent ist, weil, also nicht, um die anderen jetzt auszuschließen, aber das ist wirklich so, man kann rational da viel drüber lesen, aber also bei mir war es so, man kann es erst fühlen, wenn es soweit ist, wenn dein eigenes Kind auf der Erde ist. Das kann man nicht in Worte fassen. Das ist einfach so unglaublich schön.
Ja. Ja, danke dir für all diese spannenden Themen, die wir jetzt miteinander gerade wo durchsurfen durften, von digitalem Nomadentum hin zu Häuser kaufen und bauen, hin zu Männlichkeit, Weiblichkeit und was es bedeutet, Vater zu sein, ein Kind auf die Welt zu bringen. Tausend Dank für dieses wundervolle Interview. Gibt es noch irgendwelche Worte, die du noch am Ende loswerden möchtest, die du noch rausgeben möchtest? Wir verlinken alles zu euch und eurer Arbeit in den Shownotes, aber gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist?
Nee, hab alles rausgelassen. Du?
Ja, perfekt. Nee, ich bin fein. Tausend Dank für dieses wundervolle Interview.
Vielen Dank an dich, liebe Grüße an Raimo, liebe Grüße an Alvaro und bis ganz bald.
Liebe Grüße an deine zwei. Ciao.
Ciao, mein Lieber.